Denazifizierung. Das war am Anfang des russischen Überfalls auf die Ukraine ein Schlagwort, mit dem dieser völkerrechtswidrige Angriffskrieg vom russischen Präsidenten Wladimir Putin begründet wurde. Die ukrainische Regierung sei von Rechtsextremen durchsetzt. Der Krieg gegen die Ukraine sei somit so etwas wie eine Fortsetzung des Kriegs gegen die Nazis vor 8 Jahrzehnten. Manche Menschen in Deutschland glauben an einen wahren Kern dieser russischen Propaganda. Aber gibt es diesen wahren Kern wirklich?
So fühlt sich Krieg an. Ein Podcast von Funke und NAZ.
Hallo, willkommen zur Folge 6 unseres Podcasts So fühlt sich Krieg an. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Jan Jessen, Politikchef der NAZ und ich berichte seit Jahren für die Funke Mediengruppe aus Kriegsgebieten, aus dem Irak, aus Afghanistan, Syrien und in den vergangenen Monaten eben auch aus der Ukraine. In den vorherigen 5 Folgen unseres Podcasts haben wir uns unter anderem mit Fragen beschäftigt wie, was macht der Krieg eigentlich mit dem Glauben von Menschen? Oder was stehen Soldatinnen und Soldaten für Ängste aus? In dieser Folge unseres Podcasts lernt ihr Roman Schwarzmann kennen. Er ist 85 Jahre alt und hat als Kind den Holocaust überlebt. Er lebt seit fast 70 Jahren in Odessa, der ukrainischen Hafenstadt am Schwarzen Meer. Die Geschichte Odessas ist entscheidend mitgeprägt worden von Jüdinnen und Juden wie Roman Schwarzmann. Ich habe ihn gefragt, ob er den russischen Krieg gegen die Ukraine als Befreiung vom Faschismus empfindet. Außerdem habe ich mit dem Politikwissenschaftler Andreas Umland über die Verehrung eines nationalistischen Partisanführers wie Stefan Bandera gesprochen und darüber, wie stark der Rechtsextremismus in der ukrainischen Bevölkerung verankert ist. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann folgt uns kostenlos bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder dort, wo ihr gerade zuhört. Ich freue mich natürlich auch darüber, wenn ihr uns euren Freundinnen und Freunden oder Verwandten weiterempfehlt. Bei unserer jüngsten Tour in die Ukraine sind wir nach Odessa gefahren. Odessa, das ist eine Hafenstadt am Schwarzen Meer, die wichtigste Hafenstadt in der Ukraine. Und es ist gerade im Juni eine Stadt mit fast mediterranem Flair. Es war eine eigentümliche Atmosphäre, als wir da waren. Der Wind wehte sacht vom Meer herüber, die Sonne tauchte die Gebäude im Stadtzentrum aus dem 19. Jahrhundert in ein warmes Licht. Vor der Oper standen Menschen und machten Selfies. Und vor dem Stadtgarten spielte ein Geigenspieler Smells Like Teen Spirit von Nirvana. Manchmal ertönte Luftalarm. Ein Luftalarm, der aber auch keinen mehr groß interessierte. Und nachts übte die ukrainische Luftabwehr. Wir waren oben bei uns in unserem Apartment, wo wir untergebracht waren, konnten auf die Bucht hinuntergucken und sahen da die Explosion auf dem Meer und hörten das Wummern der Geschosse. Odessa hat während der Maidan-Proteste im Mai 2014 traurige Schlagzeilen gemacht. Damals starben im Gewerkschaftshaus von Odessa über 40 prorussische Demonstrantinnen und Demonstranten, als das Gebäude in Flammen aufging. Bis heute gilt diese Katastrophe in Russland als ein Beweis für die Durchsetzung der Maidan-Revolutionäre mit Faschisten und für die Unterdrückung prorussischer Teile der ukrainischen Bevölkerung. Blicken wir kurz auf die Geschichte zurück. Odessa ist erst Ende des 18. Jahrhunderts gegründet worden. Die Geschichte der Stadt ist entscheidend mitgeprägt worden von Jüdinnen und Juden. Vor dem Zweiten Weltkrieg lebten in Odessa über 200.000 Jüdinnen und Juden. Das war fast die Hälfte der Bevölkerung. Unter der rumänischen Besatzung wurden Zehntausende von ihnen ermordet. In den vergangenen Jahren ist das jüdische Gemeindeleben allerdings wieder aufgeblüht, auch dank eines engagierten Rabbiners namens Avraham Wolf. Es gibt 3 jüdische Schulen und einen jüdischen Kindergarten und es gibt die Schabbat-Synagoge in der Nähe des Hafens. Die haben wir bei unserem letzten Aufenthalt in Odessa besucht. Und das ist ein zweigestöckiges Gebäude aus dem 19. Jahrhundert. Das sieht sehr unscheinbar aus, wenn man davor steht. Und interessant war auch, davor stand ein Wachmann. Und dieser Wachmann hatte chinesisch-armenische Wurzeln. Das zeigt vielleicht auch so ein bisschen noch, wie Multikulti diese Stadt ist. Wir haben an diesem Tag, als wir da waren, das Shavuot-Fest besucht. Das wurde dort gefeiert, das ist das jüdische Erntedankfest. Die Männer saßen in den alten Holzstühlen im Hauptraum. Die Frauen mussten oben auf dem Balkon zuschauen bei der Zeremonie. Dieser Hauptraum, den kann man sich vorstellen, vieles ist aus Holz, es sind Bücherregale an den Wänden. Es gibt zwei prächtige Kronleuchter und zwei siebenarmige Leuchter an der Stirnseite. Und viele der Männer hatten einen weiß-blauen Gebetsschal um die Schultern und auf den Kopf gelegt. Manche trugen die traditionelle Kleidung osteuropäischer Juden, den schwarzen Anzug, schwarzer Hut, weißes Hemd und einige hatten auch die traditionellen Schläfenlocken. Dort habe ich dann Roman Schwarzmann getroffen. Roman Schwarzmann ist ein kleiner Mann mit sehr freundlichen Augen und einem netten Lächeln. Er trug einen grauen Anzug, an sein Revers hatte er ein Abzeichen gepinnt. Es ist das Abzeichen der Vereinigung der ehemaligen Gefangenen in Ghettos und Konzentrationslagern gewesen, einer Organisation, deren stellvertretender Vorsitzender Roman Schwarzmann ist. Vor dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine lebten in Odessa 40.000 Jüdinnen und Juden, geschätzt. Also genaue Statistiken gibt es nicht, aber das sagten uns eben auch die Gemeindemitglieder. Jetzt aktuell sind es nur noch 20.000, weil vor allem die Frauen und Kinder die Stadt verlassen haben, um sich in Sicherheit zu bringen. Roman Schwarzmann ist Holocaust-Überlebender. Er hat als Kind grausame Zeiten in einem Ghetto erlebt, in einer Kleinstadt, ungefähr 300 Kilometer nördlich von Odessa. Nach Odessa selbst ist er vor ungefähr 7 Jahrzehnten gekommen. Er hat uns seine Geschichte erzählt, hören wir ihm zu.
Я родился в Вершиди, Вінницька область, 10 сентября 1936 году.
Ich wurde in der Stadt Berschatz im Gebiet Vinnytsia am 10. September 1936 geboren. Als der Zweite Weltkrieg angefangen hatte, wurde unser Vater in die Rote Armee an die Front einberufen. Wir, der Rest der Familie, haben die gesamte Zeit des Krieges im Ghetto des besetzten Berschatz verbracht. Das Leben im Ghetto bedeutete, dass jede Minute jemand ermordet und erschossen wurde. Die Befreiung kam erst im März 1944. Erst 1945 sind wir dann zur Schule gegangen.
In den Ghettos wurden Menschen erschossen. Roman Schwarzmann hat uns aber auch erzählt, dass viele seiner Verwandten einfach verhungert sind und ganz, ganz viele andere Menschen auch. Er hat uns davon erzählt, dass sie teilweise zentimeterdick bedeckt waren von Läusen und dass diese Zeiten eben einfach ganz, ganz furchtbar waren. Als er 9 Jahre alt war, wurde das Ghetto befreit von der Roten Armee und der Krieg endete und erst dann konnte er auch wieder zur Schule gehen. Als er die Schule absolviert hat, ist er dann später nach Odessa umgezogen, um dort zu studieren. Zu Zeiten der Sowjetunion, hat er uns erzählt, war das Thema Holocaust ein Tabu. Und erst seitdem die Ukraine frei und unabhängig geworden ist, das war Anfang der 90er Jahre, konnte der Holocaust nach und nach aufgearbeitet werden. Jetzt sprach Putin, wie wir alle wissen, von einer Entnazifizierung, als er die Ukraine angegriffen hat. Roman Schwarzmann hat uns erzählt, was er darüber denkt.
Для нас была большая трагедия, большое горе, то, что мы узнали.
Für uns war es eine große Tragödie, als am 24. Februar 2022 Russland, also die Raschisten, Putins rassistisches Russland, die unabhängige Ukraine angegriffen hat. Für uns, die den Zweiten Weltkrieg überlebt hatten, ist diese Tragödie um ein Vielfaches schlimmer, weil wir damals eben noch Kinder waren. Die Gefahr des Dritten Weltkriegs, den Putin ausgelöst hat, bringt mit sich ähnliche, wenn nicht sogar schlimmere Folgen, wie damals 1941 Adolf Hitler veranlasst hatte. Aber sicherlich werden wir die Raschisten besiegen. Das ist keine Frage. Die Ukraine wird die Welt verändern.
Also Roman sagt, dass die Generation, die damals den Holocaust durchleiden musste, dass das jetzt die Großväter und Großmütter von heute sind, die sich ihrerseits Sorgen um ihre Enkelinnen und Enkel machen. Er hat auch in dem Gespräch, was wir geführt haben, von einem russischen Faschismus gesprochen. Also, dass der russische Faschismus es sei, der jetzt die Jüdinnen und Juden aus Odessa vertreibe. Es ist natürlich ganz interessant, dass Wladimir Putin von einer Denazifizierung spricht, der Ukraine, die er mit seiner Spezialoperation querstrich diesem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg durchführen will. Dass aber genau diejenigen, die unter den Nazis am meisten gelitten haben, nämlich die Jüdinnen und Juden, dass die sagen, nein, 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 es ist eben der russische Faschismus, der uns das Leben zur Hölle gerade macht und dazu führt, dass wir das Land verlassen müssen. Wir haben mit Roman Schwarzmann übrigens gesprochen Anfang Juni und wir haben ihn dann auch gefragt, was er eigentlich von der westlichen Hilfe hält, die zu diesem Zeitpunkt in das Land gekommen ist. Und er hat uns dazu das gesagt.
Если можно положительно сказать о Борисе Джонсоне, а можно положительно сказать о Байдене, можно положительно сказать о...
Man kann den Beistand von Boris Johnson, Joe Biden und auch den des polnischen Präsidenten sowie auch der baltischen Staatsführer nur positiv einschätzen.
И с пониманием той трагедии, которая сейчас в Украине.
Dasselbe kann man aber leider nicht über Bundeskanzler Olaf Scholz sagen. Sein Verhalten ist angesichts dieser schlimmen Situation nicht ganz adäquat. Auch über Macron kann man das nicht sagen. Er verhält sich auch nicht gut und hilft zu wenig. Die Position dieser Staatsführer ist für mich schwer zu verstehen.
Ja, das, was Roman Schwarzmann uns erzählt hat, das mussten wir vor Ort erstmal sacken lassen. Das müssen wir hier vielleicht auch erstmal sacken lassen. Denn das ist eine dieser Geschichten, die wirklich ganz, ganz nahe gehen. Ein alter Mann, der den Holocaust überlebt hat, der Furchtbares durchlitten hat. Und jetzt mit neuen Ängsten konfrontiert ist, weil wieder ein Krieg ausgebrochen ist in dem Land, in dem er lebt und das er liebt. Und der uns auch sehr, sehr eindeutig gesagt hat, was er von dem Narrativ hält, dass in der Ukraine eine sozusagen Entnazifizierungskampagne durch die russische Armee stattfinden würde. Der also sehr eindeutig gesagt hat, im Gegenteil, dieser Krieg führt dazu, dass Jüdinnen und Juden wieder das Land verlassen müssen. Es ist allerdings so, wenn man durch die Ukraine fährt, insbesondere im Westen der Ukraine, dass doch immer wieder, ja, man muss sagen, verstörende Symbole auftauchen. Gerade wenn man an den Checkpoints unterwegs ist, sieht man sehr, sehr häufig beispielsweise eine rot-schwarze Fahne. Das ist eine Partisanenfahne aus dem Zweiten Weltkrieg von einer Organisation, die zumindest in dem Ruf steht, seinerzeit antisemitisch gewesen zu sein, die auf jeden Fall für Verbrechen gegen polnische Zivilbevölkerung verantwortlich gemacht worden ist und verantwortlich gemacht wird, die außerdem viele Jüdinnen und Juden ermordet haben soll, die zeitweise mit der deutschen Armee kollaboriert hat, bis sie sich dann später gegen die Wehrmacht gewandt hat. Und die, wie gesagt, geschichtlich betrachtet mit vielen, vielen Fragezeichen zu besehen ist. Außerdem sind wir immer wieder mit Menschen konfrontiert worden, die in höchsten Tönen von Stefan Bandera geschwärmt haben. Stefan Bandera war nationalistischer Partisanführer, Führer eben dieser Organisation, der UPA, über die wir nachher noch reden werden. Und auch der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrei Melnik, ist ein großer Fan erwiesenermaßen von Stefan Bandera. Und es gibt Forscherinnen und Forscher, die sehr eindeutig sagen, Stefan Bandera war ein Faschist. Wir haben Soldaten an einigen Checkpoints gesehen, ganz, ganz wenige muss man sagen. Also es war jetzt nicht so, dass irgendwie jeder Soldat so gekleidet war, aber es gab doch einige Soldaten, die mit faschistischen Symbolen unterwegs waren. Also beispielsweise der Wolfsangel als Patch oder SS-Runen, die sie als Patch getragen haben. Auch das ist natürlich für uns, gerade als Deutsche, teilweise sehr verstörend gewesen. Und trotzdem weigern sich die ukrainischen Menschen, mit denen wir gesprochen haben, zu sagen, wir sind von Nazis durchsetzt. Bei uns gibt es einen hohen Anteil an Faschistinnen und Faschisten. Und gleichwohl gibt es eben genau diese Erzählung. Also wenn wir in Deutschland, wenn ich in Deutschland mit Leuten diskutiere über die Ukraine, ist das immer einer der Vorwürfe, der als erster kommt. Es wird gesagt, es gibt doch viele Faschisten. Und es gibt beispielsweise beim Euromaidan die Hinweise darauf, dass er maßgeblich gesteuert worden ist von Leuten, die aus dem rechten bzw. rechtsextremen Bereich stammen. Ich möchte darüber sprechen mit Andreas Umland. Andreas Umland ist Politikwissenschaftler und er kennt sich sowohl beim Thema Rechtsextremismus aus, wie auch beim Thema Ukraine. Er hat also lange Zeit in Kiew gelebt, dort gearbeitet für das Stockholmer Zentrum für Osteuropa-Studien. Und Andreas Umland wird uns jetzt erzählen, wie das Ganze einzuordnen ist, was wir erfahren haben, was wir gesehen haben, aber eben auch, was die russische Seite behauptet. Herr Umland, wir haben gerade schon darüber gesprochen, der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andriy Melnyk, gilt als Fan des ukrainischen Partisanenführers Stefan Bandera. Stefan Bandera gilt zumindest als eine umstrittene Figur in der Geschichte. Er war Partisanenführer im Zweiten Weltkrieg bei der UPA, einer Organisation, die zunächst mit den Deutschen kollaboriert hatte. Bandera gilt als Antisemit und als ein Mensch, der auch polnische Menschen gehasst hat. Und ich würde ganz gerne von Ihnen vielleicht eingangs wissen, was halten Sie von dieser ganzen Debatte, die wir in den vergangenen Wochen geführt haben, über die Person, die historische Person Bandera, aber eben auch darüber, dass der ukrainische Botschafter ein Fan dieser Figur ist.
Das Gedenken an Bandera ist sicherlich eines der problematischen Aspekte des ukrainischen Medien- und Kulturbetriebs, aber auch nicht so ungewöhnlich, weil es sich hier eben um einen Fall von selektivem Gedächtnis, selektivem Gedenken handelt, was wir im Grunde in vielen Nationen haben, in denen also bestimmte Figuren aus der Geschichte nur selektiv betrachtet werden, bestimmte Ausschnitte aus deren Biografien nur bewundert werden und andere eben eher vergessen werden. Wir haben das auch in Deutschland, wir haben das bei vielen unserer historischen Figuren, die sozusagen dunkle Seiten haben, aber nicht für ihre dunklen Seiten ihrer Biografie bewundert werden. Bandera ist für den deutschen Kontext insofern eine meiner Ansicht nach eher unglückliche Figur, weil Bandera einen großen Teil des Zweiten Weltkriegs als Häftling im Konzentrationslager Sachsenhausen verbracht hat. Zwei seiner Brüder sind in Auschwitz umgekommen. Als Häftlinge sind sie dort offenbar von Mitgefangenen getötet worden. Und ein dritter Bruder von Bandera ist unter deutscher Besatzung in der Ukraine unter ungeklärten Umständen umgekommen. Und deswegen wundert mich offen gestanden diese intensive Bandera-Diskussion in Deutschland, weil wir müssten uns als Deutsche zunächst mal bei der Familie Bandera entschuldigen, was wir dieser Familie angetan haben. Das ist in Russland allerdings ist Bandera eine sehr populäre Figur, weil er vom KGB getötet wurde. Der jetzige Präsident Putin kommt aus dem KGB. Und deswegen schwappt sozusagen eine russische, sowjetische, postsowjetische Diskussion jetzt nach Deutschland über, die allerdings in Deutschland eine ganz andere Bedeutung hat.
Okay, Sie sagen also, die Menschen in der Ukraine, die Bandera bewundern, als Nationalhelden ansehen, die blenden im Grunde genommen aus diese dunklen Seiten, die er hatte, die er erwiesenermaßen hatte, dass er also beispielsweise eben Antisemit war. Aber das bringt mich eben auch zu meiner zweiten Frage. Wir sehen die Fahnen der ukrainischen aufständischen Armee, dieser UPA-Armee, die Bandera eben mit angeführt hat. Diese Fahnen sehen wir heute noch an zahlreichen Checkpoints, insbesondere in der Westukraine. Das sind diese rot-schwarzen Fahnen, die an ganz, ganz vielen dieser Checkpoints wehen. Und diese UPA gilt ja auf der einen Seite natürlich als Aufstandsarmee, die für eine freie Ukraine gekämpft hat. Auf der anderen Seite aber werden ihr eben auch massivste Kriegsverbrechen vorgeworfen. Es wird ihr vorgeworfen, also zum einen mit der Wehrmacht zusammengearbeitet zu haben anfangs und zum zweiten eben auch für die Ermordung von jüdischen und polnischen Menschen verantwortlich zu sein. Wie ist das denn einzuordnen?
Ich denke auch, dass das natürlich sehr kritisch zu sehen ist. Also die UPA hat es zu Beginn des Krieges, also des Überfalls auf die Sowjetunion, noch nicht gegeben, aber es hat eben eine Verwicklung der Organisation ukrainischer Nationalisten, die dann eben auch später die UPA, die ukrainische Aufstandsarmee, Ukrainska Powstanska Armia, gegründet hat. Und diese ukrainischen Nationalisten, die haben unter deutscher Besatzung beziehungsweise unter deutscher Führung unter anderem mehrere tausend Juden ermordet, teilweise in deutschen Diensten, teilweise aber auch unabhängig. Und dann hat die ukrainische Aufstandsarmee als militärischer Arm der Organisation ukrainischer Nationalisten 1943-44 eine große ethnische Säuberung in der Westukraine durchgeführt, bei der Zehntausende Polen getötet wurden und wiederum auch etliche Juden getötet wurden. Das ist alles unbestritten, ist aber etwas, was in der Ukraine natürlich nicht mit diesem Begriff UPA und OUN, das sind die eben beiden Abkürzungen, verbunden wird, sondern die Erinnerung daran ist verbunden an diese Organisation, weil sie eben Widerstand geleistet haben, sowohl gegen die sowjetische Besatzung als auch gegen die deutsche Besatzung. Das ist das, was dort in den Vordergrund gestellt wird. Und diese dunklen Seiten, die werden eben kontextualisiert, gerechtfertigt, bestritten. Aber hier kann man nur wieder sagen, dass das natürlich Dinge sind, die es in der Erinnerungspolitik vieler Nationen geben, die eben bestimmte Seiten ihrer Geschichte besonders betonen und dann die dunkleren Seiten dieser oder jener Organisation oder Persönlichkeit in den Hintergrund stellen. Also was damit gemeint ist, in der Ukraine heute ist keine Verehrung von Völkermördern und von Ultranationalisten, sondern eben von Befreiungskämpfern. So wird dieses Erbe verstanden in der Ukraine.
Apropos Kämpfen, eine Organisation, die sehr im Fokus auch der medialen Berichterstattung in den vergangenen Wochen und Monaten stand, wenn es um das Thema Rechtsextremismus in der Ukraine ging, ist das sogenannte Azov-Regiment. Das ist dieses Regiment, was insbesondere in Mariupol sehr heftigen Widerstand geleistet hat gegen die russische Armee. Ein Widerstand, der sicherlich auch respektiert worden ist in der deutschen Öffentlichkeit, aber auf der anderen Seite in dem Ruf steht, von Rechtsextremen durchsetzt worden zu sein. Also das soll eine Organisation sein, die eben viele, viele ultranationalistische Menschen in ihren Reihen hat. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite eben auch ein Stück weit mit Nazi-Symbolik kokettiert, als Symbol die Wolfsangel hat. Wie ist denn dieses Azov-Regiment einzuordnen?
Ein populäres Thema ist in den Medien des Westens, nicht nur Russlands, auch das sogenannte Azov-Bataillon oder Azov-Regiment geworden, was auch zugegebenermaßen einen problematischen Aspekt der jüngsten Entwicklung der Ukraine darstellt, allerdings eben auch oft verzerrt präsentiert wird. Zumeist geraten da drei Phänomene durcheinander. Das ist das semi-reguläre Azov-Bataillon von 2014, dann die reguläre Einheit der Nationalgarde des Innenministeriums, das Azov-Regiment ab Ende 2014 und die sogenannte Azov-Bewegung, die politische Bewegung, die sich dann aus Veteranen des ursprünglichen Azov-Bataillons 2015 formiert hat und angeführt wird durch eine kleine Partei, die nennt sich Nationales Korps. Und die Fotos, die Geschichten, die Erzählungen, die Porträts, die über diese drei Phänomene dann präsentiert werden, die werden oft durcheinander geworfen. Da werden also Fotos, die auf die politische Bewegung sich beziehen oder auch Personen, die sich jetzt auf die politische Bewegung hauptsächlich beziehen, die werden dem Regiment zugeordnet und andersherum. Und was ich da erblicke, ist oft so eine Art bewusste Verwirrung, Taktik auch offenbar engagierter Kommentatoren, die also sich gar nicht interessieren für die Unterscheidung zwischen dem Regiment, dem Bataillon und der politischen Bewegung. Das Azov-Bataillon ist 2014 entstanden unter der Führung einiger rechtsextremistischer Aktivisten, einer Kleinstgruppe im Deutschen vielleicht als Freie Kameradschaft zu bezeichnen, die sich bis 2014 Patriot der Ukraine genannt hat und auch vielen ukrainischen Politikwissenschaftlern bis dahin unbekannt war, weil es eben nur eine Gruppe aus mehreren Dutzend junger Männer war, die politisch keine Rolle gespielt haben. Die haben dann vor dem Hintergrund der Annexion der Krim und des beginnenden Pseudobürgerkrieges in der Ostukraine ein Freiwilligenbataillon gebildet, wie sich damals auch viele Freiwilligenbataillone gebildet haben, so zwischen 30 und 40, und das dann eben zum Einsatz gekommen ist, auch in dieser ursprünglichen Auseinandersetzung von 2014. Dann ist dieses semiregoläre Bataillon überführt worden in die Nationalgarde der Ukraine, untergeordnet dem Innenministerium, und dann hat es eine Teilung dieser ursprünglichen Azov-Einheit in ein militärisches Phänomen und in ein politisches Phänomen gegeben. Diese beiden Erscheinungen, eben das Azov-Regiment, das reguläre Azov-Regiment und die politische Bewegung, sind immer noch in Kontakt, vor allen Dingen durch die Veteranen. Aber inzwischen sind eben diese beiden Erscheinungen zu auseinanderzuhalten. Das Azov-Regiment, was es seit Ende 2014 gibt, ist keine politische Erscheinung mehr. Es ist eine Kampfeinheit, und von Anfang an war auch die Rekrutierung für dieses Kampf, für diese Kampfeinheit nicht von ideologischen oder politischen Maßstäben geprägt, sondern bezog sich eben auf die eben Kampfbereitschaft und Kampffähigkeit der dort angeheuerten Kämpfer. Und diese etwas dubiose Geschichte, Vorgeschichte dieses Azov-Regiments, die wird jetzt eben häufig dazu benutzt, um diese gesamte Einheit bzw. die gesamten Streitkräfte der Ukraine zu diffamieren. Dabei wird häufig vergessen, dass es eine Affinität zwischen Rechtsextremismus und Bewaffneten, den Streitkräften von verschiedenen Ländern überall gibt. Wir haben in der Bundeswehr auch regulär, also alle paar Jahre, Skandale über rechtsextreme Netzwerke. Das findet sich auch in anderen Armeen, auch entwickelter Demokratien. Es gibt eben diese Affinität zwischen Rechtsextremismus und Streitkräften. Die gibt es auch in der Ukraine. Das ist ein Phänomen, was auch kritisiert werden muss, ist allerdings nicht symptomatisch. Und wie dann jetzt eben auch diese Kämpfe um das Azov-Stahlwerk gezeigt haben, bei dem eben auch diese Azov-Kämpfer dabei waren, ist das für die Ukraine wiederum ein Phänomen, ähnlich wie bei Bandera, was eben sich nicht mit Rechtsextremismus verbindet, sondern mit Landesverteidigung und mit Befreiungskampf. Und das ist eben das selektive, teilweise selektive Bild, was die Ukrainer von diesem Regiment haben und wo sie sich auch nicht gerne reinreden lassen angesichts des tragischen Schicksals vieler dieser Kämpfer, die eben gefallen sind, ähnlich wie eben auch bei Bandera, der dann ermordet worden ist vom KGB. Das sind alles sehr emotionale Themen für die Ukrainer und sind eigentlich nicht gut geeignet, um die ukrainische Innenpolitik zu diskutieren, weil diese tatsächlich existierenden rechtsextremen Tendenzen in der Ukraine ausgesprochen marginal sind.
In Russland ist das gängige Narrativ, dass der Euromaidan 2014, also der Aufstand, der dazu geführt hat, dass die damalige prorussische Regierung gestürzt wurde und durch eine pro-westliche ersetzt wurde, dass dieser Maidan quasi ein Putsch gewesen sei, der von Faschisten angeführt worden sei. Und die Frage ist, wir haben damals tatsächlich Organisationen gesehen, wie die Rechte Svoboda, eine Partei, oder den rechten Sektor, im Grunde genommen eine Truppe von rechtsradikalen Hooligans, die auf dem Maidan in Kiew aktiv waren. Wie ist diese Erzählung einzuordnen? Wie stellt sich das aus Ihrer Sicht dar?
Also das ist eine völlig verzerrte Darstellung. Es gibt in der Ukraine, wie leider auch in den meisten europäischen Ländern, rechtsextreme Parteien. Das Besondere aber an der Ukraine in den letzten 30 Jahren ist nicht die Stärke des Rechtsextremismus in der Ukraine, sondern die erstaunliche elektorale und organisatorische Schwäche des ukrainischen Rechtsextremismus. Wir hatten zum Beispiel 2019 bei den Wahlen erstmals eine Einheitsfront, also einen Einheitsblock, eine Einheitsliste aller rechtsradikalen Parteien und aller wesentlichen rechtsradikalen Parteien, und die haben alle zusammen 2,1% bekommen, und dann ist eine Abgeordnete mit Direktmandat aus der Westukraine, die also der Svoboda-Partei zugerechnet wird, gewählt worden. Also wir haben jetzt eine weibliche Abgeordnete, die man als im ukrainischen Parlament, die man eben als nationalistisch oder radikal nationalistisch bezeichnen könnte. Und das ist im Grunde der Durchschnitt sozusagen der Unterstützung für die ukrainischen Rechtsradikalen über die letzten 30 Jahren. Und was einen hier wundert als vergleichenden Rechtsextremismusforscher, ist wie gesagt eher die Schwäche dieses Rechtsradikalismus. Das einzige Mal, als diese Rechtsradikalen tatsächlich erfolgreich waren, war 2012 bei den Parlamentswahlen. Da haben sie 10,4% bekommen. Wobei auch das dann hauptsächlich darauf zurückgeführt wird, dass diese Rechtsradikalen damals von der prorussischen Regierung gepusht worden sind als Sparring-Partner für die prorussischen Parteien. Und danach sind sie wieder aus dem Parlament als Fraktion verschwunden. Auch beim Euromaidan hat es einen Politiker gegeben, den Oleh Tjerniubok, der Vorsitzende der Svoboda-Partei, Freiheitspartei, der eine gewisse Rolle gespielt hat bei dem Euromaidan, bei dem Aufstand, der dann letztlich zur Flucht Janukowitschs geführt hat. Aber das war eben kein Aufstand, der von radikalen nationalistischen Ideen getrieben war, sondern da ging es ja in erster Linie um die Unterzeichnung des Assoziierungsabkommens mit der Europäischen Union. Dann später ging es um Korruption, zwar ein Aufstand gegen die Oligarchie. Und diese Beteiligung, die es dann natürlich auch von nationalistischen Gruppen gab an diesem Aufstand, aber geringe Beteiligung, keineswegs richtungsweisende Beteiligung, die wurde dann eben hochgespielt von prorussischen Medien zu einem faschistischen Putsch, was also völlig unzutreffend ist. Und wir haben jetzt also zum Beispiel einen jüdischstämmigen Präsidenten in der Ukraine. Wie gesagt, wir haben ein Parlament, das frei ist von einer rechtsradikalen Fraktion. Wir hatten nie solche Wahlerfolge in der Ukraine für Rechtsradikale, wie wir sie in vielen osteuropäischen und auch in westeuropäischen Ländern hatten. Insofern ist das vollkommen verzerrt. Was eigentlich der Erklärung bedarf, ist die elektorale und organisatorische Schwäche des ukrainischen Rechtsradikalismus über die letzten 30 Jahre.
Das heißt, Sie würden schon sagen, dass die ukrainische Bevölkerung eine gewisse Resilienz hat gegen Rechtsextremismus und gegen rechte Bestrebungen insgesamt, also diese ultranationalistischen Bestrebungen.
Ja, eine erstaunliche Resilienz vor dem Hintergrund vor allem, dass das ja eine krisenbehaftete Zeit war, die letzten 30 Jahre. In den 90er Jahren gab es eine tiefe Wirtschaftskrise, dann die Revolution, die Orange-Revolution, die Euromaidan-Revolution, seit 2014 der Krieg und jetzt dieser große Krieg seit Februar 2022. Und trotzdem ist also die ukrainische Bevölkerung an Rechtsradikalismus weitgehend uninteressiert. Das ist das Erstaunliche eigentlich an dieser Situation, auch wenn man den ukrainischen Antisemitismus im osteuropäischen Vergleich betrachtet. Also in den Umfragen ist die ukrainische Bevölkerung im Durchschnitt etwas weniger antisemitisch, als das in Osteuropa sonst leider Usus ist. Insofern ist diese Darstellung, die man eben aus Russland hört, völlig daneben gegriffen. Also wenn man das sozusagen übertragen würde auf andere Länder, dann hätte Russland, wenn es denn diese Begründung für Krieg verwendet, viel mehr Grund, andere Länder mit Krieg zu überziehen, weil es dort eben stärkere rechtsradikale Parteien und Politiker gibt.
Wenn man es mit Deutschland vergleichen würde, insbesondere gucke ich jetzt natürlich nach Ostdeutschland, wo wir doch teilweise verfestigte rechtsradikale Strukturen auch in den Parlamenten haben. Wie unterschiedlich ist das da, sagen wir mal, die Resilienz gegen rechts, ist die ausgeprägter, würden Sie sagen, in der Ukraine als beispielsweise in Ostdeutschland?
Ja, würde ich insgesamt sagen, weil es eben zum einen kein Wahlerfolg wie etwa der AfD in Deutschland bis jetzt gegeben hat, weil eben auch in den regionalen Parlamenten in Deutschland AfD, NPD und andere Parteien stärker vertreten sind und weil selbst die Wahlerfolge, die hier die zum Beispiel Swoboda-Partei, die Freiheitspartei in der Westukraine erreicht hat, insbesondere bei den lokalen und regionalen Wahlen, in einem spezifischen Kontext zu sehen sind, weil die Hauptideologie dieser Swoboda, dieser Freiheitspartei ist der Widerstand gegen russischen Imperialismus. Und wie sich jetzt in den letzten 4 Monaten herausgestellt hat, ist das kein triviales Thema für die Ukraine. Das ist eben ein ganz anderer Ansatz, ein ganz anderer Kontext für diese Art von Ultranationalismus als in Deutschland etwa, wo es dann eben um irgendwie die Finanzoligarchie oder die Amerikaner oder so geht, die uns angeblich also bedrohen und Zersetzung und was nicht alles. Also der nationalistische Diskurs in der Ukraine hat leider, muss man sagen, einen rationalen Kern. Der ist eben in erster Linie antirussisch und wie sich herausgestellt hat, war dieser antirussische Diskurs zumindest in Teilen durchaus berechtigt.
Professor Umland sagt ja natürlich, es gibt Rechtsextremismus auch in der Ukraine, aber die ukrainische Bevölkerung ist eigentlich in Gänze widerstandsfähiger gegen rechte Tendenzen, als das beispielsweise eine Gesellschaft in Ostdeutschland ist, wo rechte Parteien weitaus größeren Zulauf haben als in der Ukraine, wo sie im Parlament gerade mal eine Abgeordnete stellen. Auch insgesamt glaubt Professor Umland, dass dieses Erinnern, was uns eben ganz häufig verstört, dieses Erinnern an historische Figuren, die aus dem rechten Bereich kommen oder gekommen sind, die möglicherweise Antisemiten waren, dass dieses Gedenken eben nicht bedeutet, dass die Menschen Faschismus gutheißen in der Ukraine, sondern dass diese Menschen, die sie da feiern, Menschen sind, die sich für die Unabhängigkeit der Ukraine eingesetzt haben und die dafür eben heute noch respektiert und geehrt werden. Was wir heute in dieser Folge gehört haben, einmal den Holocaust-Überlebenden Roman Schwarzmann und auf der anderen Seite den Politikwissenschaftler Andreas Umland, das hat, glaube ich, schon sehr deutlich gemacht, dass diese russische Erzählung von einem Land, was von Nazis durchsetzt ist, von einer Regierung, die von Nazis durchsetzt ist und im Grunde genommen die Ukraine und einen Teil der ukrainischen Bevölkerung massiv unterdrückt, dass hinter dieser Erzählung doch sehr viele Fragezeichen gemacht werden müssen. Denn Jüdinnen und Juden haben sich in der Ukraine sehr wohl gefühlt. Das jüdische Gemeindeleben ist in der Ukraine wieder aufgeblüht. Der Holocaust-Überlebende sagt, es waren beileibe eben nicht die ukrainischen Menschen, nicht die ukrainischen Regierenden, die die jüdische Gemeinde in Bedrängnis gebracht haben, sondern es ist jetzt dieser Angriffskrieg, der dazu führt, dass Jüdinnen und Juden wieder die Ukraine verlassen müssen. Und der Politikwissenschaftler Umland hat uns ziemlich deutlich erklärt, dass Rechtsradikalismus eine Erscheinung ist, die es sicherlich in der Ukraine wie in jedem anderen Land gibt, aber eben keine vorherrschende Meinung in der Bevölkerung und dass die Bevölkerung insgesamt widerstandsfähiger gegen das ist, was man gemeinhin als Faschismus oder Rechtsextremismus bezeichnen würde. Es war schön, dass ihr wieder heute dabei wart. Ich danke dafür, dass ihr zugehört habt. Es würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei wärt und wünsche euch noch alles Gute. Bis denn. Ciao, ciao.
So fühlt sich Krieg an. Ein Podcast von Funke und NRZ.